So, Peach, guck mal, lange nicht mehr an diesem Mikrofon gesessen. Bist du da?
Ich bin da, Stefan. So ist es. Lange nicht mehr da gesessen und ich weiß schon gar nicht mehr, wie man es richtig festschraubt hier. Das dreht sich nämlich ständig weg von meinem Mund.
Ja, du brauchst Schrumpfschlauch, mehr Schrumpfschlauch. Ich hab das Problem bei mir damit gelöst. Hier sind irgendwelche Metallteile, wo Plastik versucht dagegen zu drücken. Das lässt sich nicht arretieren. Ich habe viel Schrumpflauch. Schrumpflauch, Schlauch, Pflaumen, wie auch immer.
Alles, alles.
Habe ich dir schon erwähnt, wie faszinierend ich Schrumpfschlauch finde?
Am Rande, am Rande. Das ist aber keine Erklärung dafür, warum wir 800 Wochen lang jetzt keine Folge
Ach
veröffentlicht
so, stimmt, wir wollten jammern, gell? Wir wollten jammern. Wir wollten jammern, dass wir in so einer Art Midlife-Crisis im Podcast-Leben angekommen sind. Man kommt doch zu nichts, Peach, sag's
eine
dir.
Podcast-Crisis, Podlife,
Ja. Und das
Mit-Crisis,
heißt
nee.
quasi alles lenkt ab. Ich weiß gar nicht, wie viele
Alles.
Nachrichten wir uns gegenseitig geschickt haben mit der Ankündigung, heute schneide ich, heute machen wir was, morgen nehmen wir auf, nächste Woche nehmen wir auf, nee, übernächste Woche, ah, heute wär's gut, kannst du spontan heute? Und irgendwie
Ja, vor allen
ist.
Dingen, wie viele Anweisungen ich geschickt habe, von wegen hier, nimm doch mal die Snippets und mach da draus mal was.
Wann schneidet Nova eigentlich seine erste Folge? Wir müssen
Ach,
den noch viel mehr
Nova.
einbinden. Aber der ist immer mit seinen Solarmodulen beschäftigt. Naja, auf jeden Fall ist ja eigentlich der Anlass dieser kleinen Session, dass wir was Neues aufnehmen. Wir hatten aber noch was auf Halde und das erwartet euch heute. Es geht um das Thema, ich glaube, Mikroelektronikkühlung,
Irgend sowas. Ich habe
irgend
es bis heute
sowas.
nicht verstanden.
Das Gute ist, dass du die Folge schneidest und eigentlich als einziger von uns jetzt noch wissen müsstest, was du da geschnitten hast. Ähm, aber,
Müsste.
aber du bist fertig, ja? Mit Schneiden können wir es losballern oder was?
Fix und wir können es losballern, aber wie gesagt, ich habe es bis jetzt nicht verstanden.
Halbwissen hoch 2, der Podcast. Mit Stefan und Peach.
Ein herzliches Willkommen an euch da draußen. Ihr hört wieder zu, das heißt, ihr habt eingeschaltet. Und wenn ihr eingeschaltet habt, dann seid ihr theoretisch innerlich auch bereit für uns beide. Und mit uns meine ich nicht mich und meine imaginäre dritte Person, mit der ich dann auch immer parallel spreche, das heißt Eure Majestät und so weiter, sondern ich meine natürlich mein Gegenpart, meine polarisierte bessere Hälfte, der Peach. Hallo Peach.
Ahoi Stefan, ja, dass ich polarisiere, das weiß ich, das hat mir schon mal jemand gesagt, ja.
Ich bin Stefan.
Was habe ich gesagt? Habe ich Peach gesagt? Ahoi
Nein, ich wollte es nur noch einmal bekräftigen zum Start, das wäre auch nochmal wirklich.
Ich dachte, ich habe Ahoi Peach gesagt, weil das würde ja auch passen
Da habe ich.
zur Hitze, zum einen und zum anderen zur gespaltenen Persönlichkeit, die du so angeteasert, angedeutet hast.
Ja, das ist ja schön, dass ich dich so aufs Glatteis führen konnte, damit ich habe letztens da hier so ein schönes, weiß nicht, wie nennt man das, ist ja kein Skit gewesen, sondern es war ja tatsächlich eine Real-Life-Verarsche. Da haben sie irgendwie so eine Gruppe an Leuten auf so einem Platz, alle, das war alles miteinander abgesprochen, aber das eigentliche Opfer sozusagen war jemand, dem suggeriert wurde, dass er von einem Zauberer unsichtbar gemacht wird. Und die einzige Idee war, dass alle sich so verhalten, dass er es wirklich glaubt, dass er unsichtbar gemacht wurde. Also standen da zwei Stühle.
Also seit Jahren auf
Kennst du
YouTube
schon,
gibt's ja
gell? Ist schon
Videos
alt, ist schon
von so
alt.
Straßenzauberern irgendwie. Aber erzähl trotzdem mal
Genau,
für die älteren
ja,
Hörer bei
richtig,
uns.
genau. Da geht es im Prinzip darum, dass zwei Stühle, zwei Leute sollen quasi unsichtbar gemacht werden, Decke über den Kopf und dann sind sie weg. Und jetzt ist das erste aber schon totale Veralberung, weil da sitzt effektiv keiner. Und alle reagieren halt natürlich dann, oh, gibt's ja nicht, ist jetzt weg irgendwie, einfacher Zaubertrick. Und beim zweiten reagieren die genau so und jetzt denkt derjenige, ach krass, dann bin ich ja jetzt auch nicht zu sehen. Und am Anfang ist er nur ein bisschen verwirrt und denkt sich, ja, kann ja gar nicht sein. Und dann natürlich, wenn alle mitspielen, das sind dort, keine Ahnung, 30, 40 Leute, dann, naja. Und so ein bisschen hast du dich jetzt auch gerade verhalten, nur indem ich diesen Zweifel sähe in deinem Hirn, in dem, na wohl, ist da eigentlich, wo bei dir da ist
Nee.
dann, nee. Da ist wahrscheinlich so ein kleiner Teller Bohnen.
Da ist so ein kleiner Affe, der hat so zwei kleine Becken, die er immer so die ganze Zeit aneinander
Ja.
schlägt. Das ist in meinem Kopf los.
Ah,
Das
okay.
wurde, glaube ich, bei den Simpsons mal gut
Richtig,
illustriert.
ich habe es auch sofort vor Augen. Du hast recht, könnten die Simpsons gewesen sein. Wir kommen mal zum heutigen Thema, lieber Peach.
Bitte.
Also ich weiß nicht genau, wann wir diese Folge ausstrahlen. Vermutlich ist dann der Sommer auch schon wieder vorbei. Im Moment ist es hier wirklich super heiß. Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung haben wir es gerade, bei mir steht 3. Juli. Ich nehme das einfach jetzt mal als gegeben hin. Ich hoffe, das stimmt. Mhm. Und wir hatten jetzt gerade hier so eine kleine Mini-Hitzewelle. Da war über 2-3 Tage die Temperatur immer irgendwie um die 35 Grad rum. Und das waren...
Auch in den Räumen, ja.
Ja, also überall. Also das war quasi Körperwärme um dich herum. Und in einigen Teilen Deutschlands hatten wir ja sogar die 40 Grad Marke, aber so schlimm war es jetzt hier, glaube ich, nicht. Auf jeden Fall trotzdem so heiß, dass auf jeden Fall einige Sachen schwieriger abliefen. Und da spreche ich jetzt nicht auf die Hitze, die empfunden wurde, sondern die physische Hitze und was das für Probleme mit sich bringt. Und ich bin wieder auf das große Thema gekommen. Ich habe es immer schon angedeutet, wenn ich Auftritte mache. Ich habe immer viel technisches Gerät dabei und dieses Jahr habe ich mir wirklich in einigen Situationen ganz große Sorgen gemacht, ob mir irgendwas abraucht oder ob ich mit irgendwelchen Fehlern zu kämpfen habe aufgrund der Hitzeentwicklung. Und deswegen Thema für heute ist die Frage, was passiert eigentlich, wenn unsere Geräte, ich spreche von Prozessoren, ne? Wenn das heiß wird, warum verursacht das Fehler?
Das weiß ich doch nicht. Nächste Frage.
Lass uns drüber reden, Peach. Wir haben doch ursprünglich mal den Podcast ins Leben gerufen, um auch über Sachen einfach mal zu spekulieren. Ja, und du bist ja der Oberspekulatius von uns beiden. Nicht nur, dass du unheimlich süß bist und würzige Kommentare drauf hast, sondern dass du eben auch gerne mal über die eine oder Sache gut nachdenkst.
Da hat ein Wort gefehlt, aber macht nichts. Also nachdenken kann ich. Ich weiß nur nicht, ob ich bei der Wärme sinnvolle Sätze zustande bekomme. Aber ich sehe das ja bei den Kollegen, die in den warmen Büros nicht mehr die Qualität bei der Arbeit abliefern können, wie man eigentlich gewohnt ist. Also da geht's ja schon los mit den Fehlern. Aber ich glaube nicht, dass die Prozessoren im Kopf haben.
Du meinst die biochemischen Prozessoren in dem Fall.
Wenn du so willst. Na, weiß ich nicht. Das hat doch wahrscheinlich irgendwas mit, boah, wie ist denn das? Wie sind so Mikroprozessor aufgebaut? Der hat doch irgendwie die Schichten. Und da geht's doch auch um
ja, da muss Strom fließen jetzt von A nach B. Ist ja egal, auf welcher Skala. Und jetzt, wenn das heiß wird, also theoretisch ist doch so, dass Hitze bedeutet doch, das ist Schwingung von Molekülen. Ne? Also das ist die thermische Energie. Das heißt,
das ist im Grunde, ja,
genau, also alles ist in Bewegung. Ja, alles richtig. Ist, für mich würde ich jetzt mal denken, ist einfach fluffiger, ne? Besser als kalt. So, und
na, ich könnte mir vorstellen, dass da was von einer Schicht auf eine andere überspringt.
Ach so, wie so ein Kurzschluss, meinst du?
Wie so ein Glitch im Elektronenbereich, ja. Dass du quasi wie bei Doom durch eine Wand gehen kannst, nur da wandert das Elektron halt von einer Schicht in eine andere Schicht, wo es nicht hin soll.
Das heißt, wenn man sich da so verfängt, der sogenannte Doomfang. Nee, okay, also spontanes Überspringen, also quasi vielleicht sogar direkt auf
Übersprechen vielleicht.
Ach so, übersprechen, ja, so wie aus dem Audio, wenn quasi von der linke auf dem rechten Kanal so ein bisschen mit überspricht und ja, also man eigentlich jetzt im Audiobereich gibt es ja solche Aufnahmen von gerade so dieser Anfangszeit, ich glaube 70er, weiß nicht, oder wann haben die rumexperimentiert mit Stereo Klangbildern? Ab wann ging das los? Das weißt du wahrscheinlich.
Hä? Das ging doch Ende der 50er schon los.
Ja, stimmt, Freund. Hast recht. Diese ganz alten Oldies, diese Popproduktion, da ist ja teilweise so das Schlagzeug ganz links. Das hörst du nur auf dem...
Ping-Pong-Stereo nennt man es doch auch, denke ich, oder? Hast du mir doch beigebracht.
Ja, weil mein lieber Kollege Tom... Ja, ja.
Wenn einzelne Instrumente nur auf einem Kanal sind, aber die Beatles dann perfektioniert in den 60ern, aber es ging in 15 schon... Mhm. Wahrscheinlich hat die Aufnahmetechnik damals gar nicht anders möglich gemacht, dass du könntest nur Mono mikrofonieren, nehme ich an. Ja. Oder nur mit sehr großem Aufwand echtes Stereo mikrofonieren, weswegen, glaube ich, oder könnte ich mir vorstellen, viele Signale einfach in Mono aufgenommen wurden und dann in der, ich nenne es jetzt mal Nachbearbeitung, Postproduktion, dann erst im Panorama irgendwo hingelegt wurden, über den Fader, den kleinen Drehregler am Mischpult und da wurden Sachen halt ganz nach links gepackt oder ganz nach rechts gepackt.
Das
weil man, glaube ich, auch noch gar nicht so die Ahnung oder Vorstellung hatte, wie man so ein schönes Stereo-Panorama wirklich aufbaut, ne? Wie viele Prozent da von dem Signal auf dem anderen Kanal noch kommen sollten, damit es fülliger klingt, damit es aber trotzdem für dich klingt, als ob es nur aus der linken Ecke kommt.
Ja, und das muss ja für die total offenbar gewesen sein, wenn du da früher so ein Stereo-System gab es wahrscheinlich gar nicht so häufig. Und dann sitzt du da davor und dann kommt aus der einen Raumecke plötzlich der eine Teil der Band.
Ja, es gab vor allen Dingen ganz viele Ideen, wie man das, also in so einer Übergangszeit, da gab es die Idee, dass man, Achtung, eine normale Monoplatte mit zwei Nadeln abtastet, mhm, die in der gleichen Rille liegen, aber kurz hintereinander. So dass du eigentlich wie eine Art Echo-Effekt nur hattest. Kannst du dir vorstellen? Ja. Also du tastest das Signal zweimal ab, nur zeitlich versetzt.
Ach so, und dann panorierst du quasi diese zweite.
Eine Nadel geht auf den links und die andere geht auf den rechts und dann hast du eigentlich nichts anderes als einen Echo-Effekt. Dadurch wirkt es aber auch schon räumlicher.
Das ist ja, genau. Also das habe ich früher händisch gemacht, als ich als die Audio-Software, ich hatte nie die professionellste Version, die hunderte von Euro gekostet hätte. Man hat sich immer beholfen mit einfachen Audiotricks. Und für so ein Stereo-Erzeugen kannst du tatsächlich mit links, rechts einfach ganz klar eins rüber, eins rüber. Und dann mit einem ganz minimalen Delay, aber eben nicht
Versatz.
Genau, aber nicht halt ein richtiges Echo, sondern reden wir von ein paar Millisekunden. Und damit das hin und her schieben und einfach gucken, was passiert. Wenn man es zu weit schiebt, wird es tatsächlich wie so ein Echo in so einer, keine Ahnung, hat man manchmal in so sehr gefliesten Räumen, die vielleicht noch so ein bisschen schlauchförmig angeordnet sind. Dann
wann ist es ein Echo und wann ist es ein Hall? Was ist denn da der Unterschied eigentlich?
Wollte ich mal Hall wissen. Ist, glaube ich, die diffuseste Form, also mit ganz vielen Reflexionen gleichzeitig von allen Seiten.
Ach so.
Und Echo ist relativ direkt, ne? Also ba, ba, ba. Und da gibt's ja auch verschiedene Formen, dass das dann, ob das moduliert, das Echo, ob es konstant in der Tonhöhe bleibt, inwieweit der Frequenzgang sich da vielleicht ändert, also dass es dann immer dumpfer wird oder so. Und dann gibt's ja noch Pre-Delay, also Early Reflection, also nochmal die Art, wie das reflektiert wird. Aber ich glaube, Hall ist dann die völlig diffuse Version, wo alles kreuzt der quer geht.
Da könntest du recht haben. Trotzdem war man ja beim Übersprechen. Und so ein künstlich erzeugtes Stereo hat ja nichts mit Übersprechen zu tun. Übersprechen ist zum Beispiel dann der Fall, wenn du eine alte Kassette hattest, die ewig lang im Schrank lag, wo quasi die, also eine Kassette, wer es noch kennt, ne, Magnetbänder, die quasi aufgewickelt sind auf eine Rolle, auf eine Walze, wollte ich jetzt fast sagen, eine Rolle. Ein Bandwickel, sagte man auch. Und wenn da die Bänder längere Zeit einfach so aufgewickelt sind, dann kann es sein, dass die Magnetisierung von einer Schicht sich auf eine andere, also von einer Stelle vom Band sich einfach auf eine andere Stelle überträgt. Mhm. Und dann hast du beim Abspielen nämlich auch so eine Art
Schattenartefakt.
Man könnte sagen, Schatten oder Echo könnte man auch sagen, je nach Abspielgeschwindigkeit des Bandes, da kommen manchmal die Töne halt eher, als sie eigentlich kommen.
Ah, warte mal, wenn du das sagst. Magnetband, guck mal, das könnte doch auch sein, dass Magnetfelder können ja auch durch Wärme induziert werden.
Ist das so?
Elektrischer Strom fließt, das ist sehr heiß, das kann Einfluss auf Magnetfeldlinien haben und das wiederum kann tatsächlich ja auch Signalfluss in Mikroprozessoren.
Wenn Strom fließt, dann hast du um diesen Leiter drumherum, also um diese Leitung, um das Kabel, was auch immer, hast du eine magnetische, hast du ein Magnetfeld, magnetische Feldlinien. Die hast du, aber was das jetzt mit der Temperatur auf sich in dem Zusammenhang hat, boah, nee.
Naja, ich meine, das ist doch hier, wenn die an Fusionsreaktoren arbeiten und so, die haben doch immer das Problem, dass die mit Supraleitern arbeiten müssen, die müssen das immer extrem, irgendwelche bestimmten Teile müssen extrem runtergekühlt werden, die Magnetfelder müssen ganz stabil sein und so, da darf es keine Interferenzen geben, damit die quasi irgendwelches Plasma einschließen und so. Es geht immer wieder um Strom, Magnet und Supraleitern, also dieses 0 Grad Kelvin quasi anstreben. Hört man doch immer wieder.
Ja, die Supraleiter werden doch magnetisch, wenn sie.
Ah, ja, stimmt. So war, ach Gottes
so,
Willen, natürlich.
War das nicht
jetzt
so.
Habe ich ja alles durcheinander gemacht.
Und deswegen müssen die das kühlen.
Richtig.
Was auch immer nochmal genau ein Supraleiter war, das weiß ich gerade.
Du hast es ja gerade erklärt.
Ich will, es ist zu warm, Stefan. Naja, aber der leitet doch dann nicht, bildet ein Magnetfeld aus.
Jetzt stell dir mal vor, es gäbe Supraman. Was bedeuten? Ich hatte nämlich letztens mal gehört.
Ich kenne Lepraman,
oh Gott. Ja, der kann sich immer nicht so richtig zusammenreißen.
Nee, kann er nicht.
Sag mal, wenn so Sachen quasi sich so übersprechen, übertragen, ob es jetzt irgendwelche Moleküle, Wärme, Strahlung oder so, das ist ja, du hast vorhin gesagt, Bandwickel, ne? Wärmeübertragungen gibt es ja bestimmt, also gibt es ja in der Form auch beim Wadenwickel, ne? Das ist ja auch eine ganz primitive Form davon. Sorry. Okay, also worauf ich hinaus will, also man man kennt das, was weiß ich, du hast, gut, ich habe viel an PCs gebastelt früher und habe übertaktet und so weiter. Ich weiß, das ist einer der ersten
geölt,
Anzeichen.
Viel geölt.
Ja, ja, ich habe das, nee, soweit, ich will noch nicht auf den geölte Grafikkarten-Part, möchte ich jetzt gar nicht zu sprechen kommen, sondern wenn man übertaktet hat, das Erste, was man meistens gesehen hat, waren irgendwelche diffusen Zeichenfehler und Glitches quasi auf dem Bildschirm grafisch erstmal angezeigt, was dann so Stutter-Effekte erzeugt hat und dann irgendwann ist vielleicht das Bild eingefroren oder so. Oder wenn Speicherbausteine zu heiß geworden sind, CPU überhitzt und so weiter. Noch bevor da die Warnmeldung kommt, dass der PC jetzt irgendwie runterfährt oder nicht hochfahren will oder Achtung überhitzt und irgendwelches Piepen, hat man oft auch schon gesehen, wie sich das so darstellt, wenn da was glitscht sozusagen. Und bei Audio ist es der klassische Fall, dass dann das anfängt zu knacksen. So, dann fängt es an, dann wird das Signal zerhackt, dann bleibt was hängen, dann stoppt die Aufnahme oder so. Mhm. Was aber natürlich nicht direkt mit Hitze unbedingt zusammenhängt, sondern wann immer es Rechenfehler gibt, wann immer irgendwas den Rechner auslastet. So, und jetzt quasi stell dir vor, ich hatte zum Beispiel eine Trauung in der prallen Sonne, da habe ich mir auch einen schönen Sonnenbrand geholt. Das war so ein Tag, der schon so monsterheiß war und es war die Mittagssonne dann, als dann letztendlich die Gesellschaft da saß, war es glaube ich genau mittags oder um 11, 11:30 oder so. Und ich saß dort mit, ich habe so ein transportables Klappkeyboard mit einem internen Akku. Zum Glück ist anscheinend die ganze kleine Elektronik da drin, ist relativ im Gehäuse drin versteckt. Das war schon mal ganz gut. Und ich hatte dazu mein Setup mit dem mit meinem Mac Mini da. Der hat ja zum Glück einen eigenen Lüfter. Das alles in einem Koffer. Der Koffer hat quasi, der Kofferdeckel hat vor der Sonne geschützt. Und trotzdem war ich mir nicht sicher, ob das nicht, weil die Umgebungstemperatur schon heiß war und die Sonnenstrahlen direkt so ein bisschen halb auf das Mischpult schienen und so, ab wann es denn passiert, dass der quasi sagt, oh, jetzt hier, jetzt wird es zu heiß. Und jetzt ist natürlich die Frage, finde ich nach wie vor, was genau passiert da und bei welchen Temperaturen? Weil was ist denn eine kritische Temperatur für einen Prozessor? Weil manchmal, die sind doch, wie heiß ist der? Ich weiß, so Temperaturen 60, 70 Grad ist nicht unnormal?
Nee, das ist wirklich nicht unnormal, aber keine Ahnung, was sie können. Also ich glaube schon, dass es am Ende darum geht, dass es zu fluffig wird, wie du am Anfang ausgedrückt hast. Die Frage ist ja auch, wenn es heiß wird, deine Grafikkarte, wenn die übertaktet hast, es wurde zu heiß, es gab Fehler, waren das irreparable Schäden? Oder?
Nee, erstmal nicht.
Wenn du es abheiß kühlen lassen, ging es dann wieder, oder
genau.
Was? Also jetzt hätte ich gesagt, vielleicht ist es einfach so, dass natürlich bestimmte Leitungs, die sind ja im Mikrometerbereich, Leitungsbahnen da wirklich geschmolzen sind irgendwie.
Ja, okay, ja, das kann auch.
Und deshalb kaputt, ist jetzt wirklich Spekulation, Mutmaßung, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Naja, wenn du auf einen, also jetzt mittlerweile sind die ja relativ klein gefertigt, die modernen CPUs, ne? Das ist ja dann jetzt, geht ja schon bis zum, ich glaube, 3-Nanometer-Bereich. Die CPUs früher, wenn ich da überlege, so 90er Jahre, das waren ja noch ganz schöne dicke Klopper, so diese, waren ja noch eher so kleine Platten, keine Plättchen. Und da weiß ich, wenn du da halt mal vergessen hast, die Wärmeleitpaste drauf zu packen oder gar den ganzen Lüfter, einfach weil du sagst, oh, ich setz schon mal ein, ich guck mal, ob der Computer angeht. Das wird ja kochend heiß, wurde das. Ja, ich weiß nicht, wie viele Nanometer das damals noch waren. Das war riesig groß auf jeden Fall. Hat also auch viel mehr Widerstand gehabt, viel mehr Hitze also auch emittiert. Und da war es so, da konntest du so eine CPU auch schnell rösten. Einmal habe ich es auch geschafft. Da habe ich tatsächlich den Lüfter nicht richtig draufgebracht. Der war ja irgendwie drauf fixiert, dass der so richtig Gegendruck gemacht hat. Und der Kontakt war irgendwie nicht richtig da. Damit konnte die Wärmeleitpaste die Wärme nicht ableiten. Und dann hat's das Ding weggeraucht. Danach ging der ja auch nicht mehr. Also da ist bestimmt irgendwas geschmolzen so oder miteinander verschmolzen.
Wenn die Wärme nicht abgeleitet ist, dann hat die Wärmeleitpaste.
Ich weiß nicht, was die Ursache war. Ich wollte nur sagen, da ist es wahrscheinlich, als die CPU dann wirklich irreparabel beschädigt war, da ist bestimmt was da verschmolzen, diese kleinen Leiterbahnen, dass irgendwas wegoxidiert oder hat sich halt miteinander verbunden, was ich nicht verbinden sollte und gab es dann Kurzschluss oder so. Aber bei diesen normalen Übertaktungssachen, da ist immer erstmal die Vorankündigung, dass da ganz viele Fehler da im, weiß ich nicht, Speicherlauf, irgendwas passiert da. Kannst du auch bei so RAM-Bausteinen beobachten. Na, wie auch immer, auf jeden Fall. Kühlung, ne? Da haben wir es ja wieder. Und da habe ich jetzt so überlegt, was macht man denn, um sich davor zu schützen? Und jetzt habe ich ja schon mal was gesagt. Ich habe
eine Kiste aus Aluminium wäre gut.
Zum Beispiel, genau. Ich habe in dem Fall
eine Kiste aus Alu, weil Alu, also du darfst kein eloxiertes Alu nehmen, sondern du musst das blanke
was
Alu eloxiert? Nehmen.
Was bitte?
Na, wenn das farbig ist, also so Aluminium, hier gibt's bläulich, rötlich, grünlich, was auch immer. Also alles mögliche. Das Alu hat auch diese komischen, in diesen chromigen Farben gibt es das doch alles mögliche. Das nennt sich eloxiert, weil das irgendwie durch so ein, ach, keine Ahnung, wie der Prozess da genau
funktioniert. Also gefärbt quasi.
Also buntes Alu darfst du nicht nehmen, genau. Nimm mal das blanke Alu, da kriegst du Profile und kleine Platten, sowas sollte man im Baumarkt irgendwie kriegen, kleine Bleche. Mhm. Und daraus kannst du ja eigentlich eine Kiste oder so eine Haube, würde ich mal sagen, bauen. Mhm. Oder es reicht ja auch schon, wenn du dir so ein Brett baust, was einfach abschattet, mhm. ja, was einfach zum einen reflektiert. Mhm. Natürlich darfst du natürlich vielleicht nicht ins Publikum leuchten, ist klar. Aber Reflexion ist ja das schon mal ein guter Fortschritt gegen Wärme. Mhm. Naja, und Alu selber behält ja auch nicht so die Wärme. Das gibt's ja gleich wieder ab. Also wenn du so eine Aluminiumstange in der Sonne liegen hast, die kannst du eigentlich auch nach 2 Stunden in der Sonne mit der blanken Hand anfassen. Mhm. Die wird nicht richtig heiß.
Ja, das stimmt. Also das heißt,
das wollte ich sagen.
Ungefärbt ist es ja dann silbrig glänzend wahrscheinlich, gell?
Genau so.
Wenn du es gefärbt nimmst, also fährst halt in den Baumarkt, da hast du das Ungefärbte, fährst du halt in die Alu Akbar, da kriegst du das Gefärbte, das...
Mal für diesen blöden Witzen. Nein, es gibt's ja auch matte, es gibt's ja auch gebürstet, ja. Da glänzt's nicht so, aber es hat ja trotzdem noch die gleichen Eigenschaften, dass es ein bisschen reflektiert und vor allen Dingen aber selber wollte ich ja drauf hinaus, dass es vor allen Dingen selber die Wärme nicht aufnimmt, nicht speichert. Das Material selber speichert sie ja schon mal nicht.
Ja. Aber wenn's jetzt, warte mal, wie ist das bei Aluminium, wenn's unbearbeitet ist, ist es dann glänzend oder ist es dann matt?
Weißt du, wenn ich ein Stückchen Aluminium mit meiner kleinen Säge absäge, dann ist der Schnitt sehr glänzend.
Ah ja, okay.
Also Aluminium oxidiert ja auch und das geht aber sehr schnell. Das liegt im Sekundenbereich wohl irgendwie und es ist trotzdem glänzend.
Interessant.
Und wenn das so matt ist, dann ist das definitiv bearbeitet, irgendwie gebürstet oder einmal drüber.
Ey, das ist
mit ganz feinem Papier drüber geschliffen irgendwie. Ich bin kein Metallurge, käme ich ohne
aus. Ja, das ist auch irgendwie ein bisschen so Hexerei für mich, weil ich weiß, also mich fasziniert es immer wieder, wenn Sachen so übelst heiß gemacht werden, verschmolzen und dann entsteht aus dem einen Material wie mit dem anderen zusammen ein komplett neues, was dann plötzlich eben entweder...
Eine Legierung meinst du?
Solche ja. Sachen halt. Das ist ja früher den Leuten wie Hexerei vorgekommen, so bei den ersten Sachen, wenn die Schmiede da gearbeitet haben, glaube ich. Und das, ich meine, als sie dann angefangen haben, auch zwischen matt und glänzend zu unterscheiden, das war ja für die so, als ob da irgendwie wie so ein Dämon da irgendwie sein Unwesen treibt, weil daher kommt das ja auch, der Matt Dämon, weißt du? Matt Dämon. Mhm. Und naja, das wollte ich nur mal kurz so
einwerfen, ja. Ganz wichtig, der Matt. Sag mal, die Anlaufstrecke für diesen blöden Gag, die war jetzt so lang.
Ja,
wie kannst du denn beim Reden auf so einen Schwachsinn kommen?
Ja, ich hatte den sehr früh
und
schon.
Diese Anlaufstrecke sauber rüberbringen. Ja, wie geht denn
ich
das?
Ich habe Geduld. Ich habe einfach viel Geduld, bis ich die Gazelle erlege mit meinem zielsicheren Todesstoß an Karlau.
Also, um nochmal zum Grundproblem zu kommen. Du willst wissen, wie du dein Equipment vorm Hitzetod schützt.
Genau,
kannst.
Ich weiß ja früher so als PC-Bastler, da war ja immer die Wasserkühlung, das war immer so das große Ding. Ist ja ähnlich wie, ich glaube, das gleiche Prinzip wie die Klimaanlage im Auto, ne? Du hast quasi Wasser, was die Wärme absorbiert und du transportierst das warme Wasser sozusagen, diese Wärmeenergie dann nach außen und machst daraus so einen Kreislauf, dass immer wieder die Wärme von drinnen, wie im Kühlschrank letztendlich auch, ne?
Es ist ja gar kein Wasser. Also bei der Klimaanlage, beim Kühlschrank ist es ja kein Wasser. Es ist ja so eine spezielle Flüssigkeit, die du gut komprimieren kannst, weil Wasser selber kannst du wohl nicht komprimieren.
Mhm.
Und du komprimierst diese Flüssigkeit und dabei wird die, also gibt die wohl Kälte ab.
Ach so, durch die Kompression passiert das.
Weiß ich nicht, aber ich glaube, so war das, weil beim Kühlschrank hast du hinten einen Motor und der Motor, der treibt
am Ende eigentlich einen Kompressor.
Einen Kompressor an. Also der drückt etwas zusammen, nämlich die Flüssigkeit. Und ich bilde mir ein, dass diese Flüssigkeit einfach kalt wird, wenn man die zusammendrückt. Und das ist, da wird dann irgendwie über Gebläse, wird dann dieser Kühleffekt oder wie auch immer das im Kühlschrank genau gemacht wird, aber bei der Klimaanlage. Aber bei der Wasserkühlung beim Auto oder beim PC, nee, da ist es einfach so, glaube ich, das kaltes Wasser. Also gut, wie das Wasser kalt gemacht wird, keine Ahnung, aber ich glaube, da ist es wirklich so, dass kaltes Wasser an den heißen Bauteilen vorbeigeführt wird, dabei die Wärme aufnimmt, das Wasser wird warm und dann wird das Wasser an irgendeiner Stelle wieder runtergekühlt. Also das
wäre mal
ähnlich, aber nicht ganz das Gleiche.
Ein anderes Thema. Bei diesen ganzen Tipps für es ist zu heiß in Ihrer Wohnung, passend nämlich dazu gab es irgendwie so einen ganz lustigen Tipp. Nehmen Sie eine Wasserflasche und frieren sie die ein quasi im Gefrierschrank und dann stellen sie es an den höchsten Punkt im Raum und irgendwie, wenn das Eis quasi darin dann langsam wieder schmilzt, so bei diesem Transferprozess, da wird irgendwie ganz viel Wärme absorbiert, das Wasser nimmt sich dann quasi die ganze Wärme aus der Umgebung auf und in der Nähe dieser Flasche soll es wohl deutlich paar Grad kühler werden, aber ich glaube bei normal großen Wohnräumen ist der Effekt weg und dann hast du auf jeden Fall
auch eine Flasche gefrorenes Wasser.
Ja, und das soll es bei größeren Räumen, ich glaube normale Wohnräume wahrscheinlich, musst du dann schon viele Flaschen nehmen, hast auf jeden Fall super viel Kondenswasser, aber also
ja eben, Tauwasser. Ja, genau. Stellen Sie es an die höchste Stelle im Raum. Was ist denn das für eine Formulierung?
Naja, da wo halt bei Wärme doch nach oben steigt.
Ja, die Kälte steigt fällt nach unten, ist klar, aber stellen Sie es an die höchste Stelle. Das klingt irgendwie komisch. Ich stelle es mal an meine Decke. Mitten im
Raum. Ja, also so einen oberen Schrank oder so. Naja, auf jeden Fall ist natürlich witzig, dass bei diesen ganzen Tipps, die halt immer sagen, ja, oder sie hängen halt nasse Laken und Lappen auf, aber Vorsicht, ne, klar, die Luftfeuchte steigt dann und dann ist die empfundene Wärme wieder höher und natürlich sehr hohe Luftfeuchte ist ja auch wieder für die Elektronik schlecht. Das heißt, wann immer du irgendwelche Maßnahmen zur Kühlung, zur künstlichen Kühlung bei starken Temperaturen irgendwie veranlasst, gibt's ja immer das Problem mit Kondenswasser. Und da habe ich nämlich was ganz Lustiges. Ich habe, das war jetzt nur ein Auftritt, den habe ich quasi, wenn ich ein Keyboard habe, ein dediziertes Keyboard, wo der Klangerzeuger im Gehäuse drin ist, die sind irgendwie relativ hitzestabil, weil wahrscheinlich bis die Hitze wirklich da drin durch das ganze Alu, das machen die da auch so, bis das da durch ist, bis zu der Platine, da ist irgendwie kommt da nicht mehr so viel Hitze an. Das scheint relativ sicher zu sein. Sobald du aber irgendwelche Computer einsetzt, dann wird es schwierig so, dann brauchen die eine aktive Kühlung, habe ich ja extra drauf geachtet. Jetzt benutzen aber ganz viele Keyboarder sehr gerne mittlerweile ihre Tablets, weil die es auch einfach sehr zuverlässige Computer sind, die aber natürlich das Problem haben, die werden halt schnell heiß, weil da ist halt der Bildschirm, der selbst illuminiert und Hitze schon emittiert, plus der Akku dahinter, plus die Hitze der Sonne ist wohl der Garant in der prallen Sonne. Nach 10 Minuten irgendwann schaltet sich das Ding ab oder taktet so langsam runter, dass quasi du mit dem nichts mehr anfangen kannst, dass dann eben der Klang dann glitscht oder so.
Dann sind die Geräte auch noch schwarz.
Ja, da ist alles falsch daran so. Und da habe ich letzten Sommer.
Aber ich dachte, warte mal, stopp mal. Aber ich dachte deswegen dieses ganze Apple-Zeug, weil das ja Aluminiumgehäuse hat. Das ist doch die passive Kühlung dabei.
Genau, aber das wird ja dann schon so heiß, wie es halt nur werden kann. Aber die blanke Sonne obendrauf ist auch meine Erfahrung, das geht nicht halt. Und da hatte ich letztes Jahr, hatte ich gedacht, naja, wie kühlt man denn eigentlich so ein iPad? Und da gibt es natürlich, genau wie für einen Laptop früher, gibt es halt so Kühltische, quasi wo du die drauflegst. Soll nicht ganz so effektiv sein. Und dann gibt es aber diese
Mit so riesen Lüftern drunter,
genau,
oder was?
Genau, das soll aber nicht ganz so effektiv funktionieren, keine Ahnung. Die andere Version ist, es gibt so Smartphone-Lüfter und Tablet-Lüfter, die, da machst du so eine kleine Magnetplatte, klebst du hinten an dein Gerät und dann pappt an dieses magnetische Teil pappt ein Lüfter, ein Kühlkörper dran, so. Und das ist halt ein aktiver Kühler, der funktioniert irgendwie mit USB-Strom. Und dann sort er so ein bisschen leise vor sich hin, schön mit RGB-Farben, LED-Kram. Auf jeden Fall, was mich echt erschrocken hat, das wird so sackkalt dazwischen. Das kannst du dann irgendwann nicht mehr anfassen. Und jetzt entsteht, haben die schon gesagt, das ist zwar sehr effektiv, macht echt kühl. Wenn du dir, kannst du ja quasi auf Schallplänen dir angucken oder halt mit der Infrarotkamera. Wo wird das Ding denn besonders heiß? Ne? Da meistens da, wo die Grafikkarte sitzt zum Beispiel. Oder da, wo der Akku halt irgendwie, wenn er geladen wird oder so. Es gibt verschiedene Zonen und da musst du halt überlegen, wo ist der wichtigste Punkt. Und jetzt wird es da aber so sackkalt, dass sie schon sagen, es ist unberechenbar, wo das Kondenswasser dann entsteht, wenn du Pech hast, im Gerät innen drin, zwischen den Schaltkreisen.
Unberechenbar.
Ja, weil das so, das wird irgendwie, keine Ahnung, das war enorm. Also wenn das Ding draußen heiß ist, also wo du denkst, ui, das ist aber jetzt schon ganz schön hier gefordert, die CPU, und packst diesen Lüfter drauf, dann geht das locker, also gefühlt auf, weiß ich nicht, 5 Grad? 0 Grad? Ich glaube, der hat sogar eine Temperaturanzeige. Also es geht auf jeden Fall gegen 0 Grad, also es ist eiskalt, das Ding. Das kann irgendwie auch nicht gut sein.
Das ist wahrscheinlich dann genau das Gegenteil, ja. Also elektronische Bauteile haben ja immer einen sogenannten Arbeitspunkt. Das ist die Temperatur, wo sie sich am wohlsten fühlen. Ja. Wo das am besten alles läuft. Und den darfst du wahrscheinlich auch nicht unterschreiten. Ja.
Wie kühlst du denn, dich ab in so heißen Tagen?
Also ich habe immer ein bisschen Unterwäsche im Tiefkühler liegen.
Ernsthaft?
Quatsch. Aber das habe ich schon ein paar Mal drüber nachgedacht. Na, ich trinke jede Menge Bier, ist klar. Aber kalt ist halt, ja. Und Das aber nur im Schatten.
Kennst du auch diese Theorie, dass man eigentlich nichts Eiskaltes trinken soll, wenn das so heiß ist?
Ja, natürlich, ja, ja. Aber jedes Mal, wenn ich dann, ich trinke ja trotzdem natürlich viel Kaffee. Ja. Und jedes Mal, wenn ich da in der prallen Hitze so einen Kaffee trinke, oder was heißt in der prallen Hitze, wenn mir warm ist, irgendwie wie gestern im Büro, wo ich dir die Fotos geschickt habe, wo es, es war nicht gefaked, es waren 35 Grad. Mhm. Als es noch 29 Grad hatte, habe ich einen Kaffee getrunken und da dachte ich, nee, das ist auch keine Lösung. Nein, du musst wohl Getränke trinken, die Körpertemperatur haben. Es geht ja, also du musst eine Flüssigkeit zuführen, dass der Körper nicht dehydriert, ja, und der Körper dann wenigstens arbeitet, wenn das einfach Körpertemperatur hat.
Aber
wenn du so willst, einen lauwarmen Kaffee, weil dann muss der Körper sich nicht anstrengen, das Zeug warm, ja, zu machen oder kalt zu machen, was auch immer. Und dann schwitzt du aber trotzdem. Also ich zumindest.
Es ist das war interessant, dass, also ich finde, man kann ja schön beobachten, wenn die Leute schwitzen, wenn das so drückend warm ist, wird alles irgendwie langsamer, ne? Also alle bewegen sich langsamer, versuchen irgendwie nicht zu stark zu überhitzen, sich, mhm, nicht zu fordern, Kreislauf nehmen und so. Und ist dir das auch schon aufgefallen, dass wenn du USB-Sticks nimmst oder so SSD-Platten und befüllst die und die haben dann richtig zu schaufeln, die werden auch sacklangsam. Du hast vorher noch eine ganz gute Datenübertragungsrate, geht das schön flink, aber dann sind die so eine Minute am Laufen, weil du halt vielleicht doch mal ein paar hundert Gigabyte irgendwie überträgst. Und dann wird das immer, immer langsamer. Und da ist doch jetzt nicht ein Prozessor drauf, der sagt, hier ist ein Temperaturfühlsensor, es wird gerade ein bisschen heiß, ich takte mal runter. Oder ist das so? Oder wird das langsamer, weil es heiß wird?
Na doch, in irgendein Controller muss ja da schon drin sein. Also irgendeine Art Mikroprozessor, der dann wahrscheinlich schon irgendwie runtertaktet.
Ja, aber was misst der? Misst der die Fehler, die erstmal entstehen durch die Hitze und sagt dann, das sind mir zu viele Fehler, ich takte mal runter? Boah, oder ist das Ergebnis schon wie beim WLAN? Ich hatte mal über einen Repeater, über eine ganz blöde Strecke, so quasi Sichtlinie von einem einen Fenster unten auf dem Hof, drei Etagen nach oben, Küchenfenster, Ecke, habe ich versucht, irgendwie WLAN quasi weiterzuleiten. Und da war die Signaldämpfung durch den Abstand und durch die vielen Reflexionen war am Ende so groß, dass das super, super langsam wurde. Und die Erklärung dafür ist, dass zu viele fehlerhafte Datenpakete ankommen. Also quasi dieser Handshake funktioniert nicht mehr. Der sagt halt, ich möchte hier gerade das Byte übertragen. Das war aber jetzt nicht, nee, warte mal, die Prüfsumme sagt, das ist jetzt nicht so angekommen, wie sollte. Und dann wären es halt 100 Versuche für jedes Byte und dann wird halt alles viel langsamer. Sind das dann quasi durch die Wärme, gibt es dann auch solche Prozesse, wo quasi der immer sagt, na, warte mal, ich habe jetzt hier einen erwarteten Wert, der stimmt nicht ganz, bitte nochmal, bitte nochmal, bitte nochmal, bitte nochmal, jetzt.
Mag sein, dass diese Systeme so funktionieren, ja. Das klingt auf jeden Fall sehr plausibel. Da müsste der aber irgendwie ja schon so eine Quersumme oder irgendwas mitgeliefert bekommen am Anfang, die er selber erstmal nicht fehlerhaft sein darf, woraufhin der Empfänger prüfen kann, ob das, was er da kriegt, wirklich überhaupt stimmen kann. Und trotzdem entstehen ja Kopierfehler. Ja. Die entstehen ja wirklich. Die sind dann, das hängt aber auch wieder vom Dateiformat ab, wie diese Fehler kompensiert werden können. Das gibt's wirklich.
Also ich weiß, dass Archive früher unheimlich anfällig für Dateifehler waren. Gerade bei magnetischen Disketten war das natürlich sowieso schon graus, aber wenn du dann noch Archive transportiert hast, wie oft ein Archiv dann nicht mehr lesbar war, auch bei CD-ROMs, wenn du die gebrannt hast, dann ist da irgendwas schiefgelaufen, du hast dann das...
Wenn du Archive sagst, meinst du ZIP-Dateien oder was?
Ja, es gab ja früher mehrere Konkurrente, also es gab die ZIP-Archive, die RAR-Archive.
Den RAR-Packer, ZIP und was gab's
noch? Noch mehr.
AJ ja, stimmt. Ich dachte jetzt, du meintest richtige Dateiarchivierung, Langzeitarchivierung, weil da ist ja auch die große Frage, wie man es macht, ne? Weil Festplatten selber sind ja irgendwie viel zu teuer. Und da geht man ja wirklich noch auf Bänder. Da hat man es, glaube ich, schon mal drüber unterhalten. LTO-Bänder. Diese LTO-Technik ist immer noch, das sind im Grunde eine Art Kassette.
Ja.
Also nicht jetzt wie so eine Audiokassette, sondern die sehen eher aus wie so ein, wie so ein Cartridge. Da sind die Wickel auch irgendwie übereinander, also physisch übereinander gelagert. Egal, auf jeden Fall hast du ja so ein Cartridge und da gehen, weiß ich nicht, wie viel Gigabyte oder Terabyte sogar drauf und dann hast du halt so ein Band, wo du da große Dateien sehr kostengünstig wegspeichern kannst. Das Auslesen dauert dann natürlich länger als von der Platte, aber es geht ja darum, das generell in einem Archiv zu speichern, kostengünstig. Und da könnte ich mir vorstellen, hast du natürlich auch wieder, ne, weil Bänder aufeinander liegen, hast du diese Übersprecheffekte.
Stimmt.
Aber... Also das Übersprechen im Audiobereich, ne, was ich vorhin erklärte mit diesen Echo-Effekten, das waren ja immer sehr leise. Du hast dann immer schon leise das in ein Geräusch gehört und einen Bruchteil von einer Sekunde, ein, zwei Sekunden später, kam das richtig laut an der Stelle, wo es eigentlich kommen sollte, das Geräusch. Und ich könnte mir vorstellen, dass es im digitalen Bereich nicht so schlimm ist, weil 0 und 1 halt einen bestimmten Pegel am Ende hat. Und durch das Übersprechen erreichst du wahrscheinlich nicht die Pegel, weder den Maximal- noch den Minimalpegel. Und deswegen kann das, glaube ich, sehr gut ausgefiltert werden beim Auslesen. Aber Wissen, tja, Wissen tue ich es nicht. Also ich sage Aluminiumkiste.
Ja, Aluminium-Kiste. Also Aluminium ist generell, kann ich aus Erfahrung sagen, dass alle Geräte, die irgendwie mit Hitze noch ganz gut klarkommen, sind irgendwie mit Aluminium ummantelt. Aktive Kühlung, auch immer ganz wichtig. Also irgendwo noch ein kleiner Kühlungslüfter, irgendwas, dann schöne, also geringe Nanometeranzahl bei den Bauteilen, bei modernen Prozessoren hilft auch, dass nicht so viel Hitze entsteht. Und dann halt effektive Kühlungssysteme, was weiß ich, wie die gute alte Wasserkühlung, Klimaanlagen und so weiter. Mhm. Aber Vorsicht mit dem Kondenswasser, ne? Da, mit diesen Worten verbleibe ich, bis wir uns beim nächsten Mal auch wieder die Köpfe darüber zerbrechen und ins Schwitzen kommen bei Themen, die wir nicht gut beackern können, weil wir einfach zu wenig wissen, denn wir haben nur Halbwissen.
Hoch zwei. So ein Blödsinn.